Leute, wir haben ein ganz krasses Thema heute. Wir haben wirklich, ich sag's euch, ein Research hier, das wir euch vorlesen wollen. Da werden ganz viele Mythen sein, die seit Jahren, teilweise seit Jahrzehnten durch die Medien geprescht werden. Ich sag jetzt einfach mal ganz frei raus, gewisse Nahrungsmittellügen, die uns erzählt werden, was wirklich gesund ist, was nicht so gesund ist, was man sich unbedingt kaufen muss. Und die werden aktuell gerade alle debunked. Wir haben euch da ein richtig geiles Research zusammengesucht. Das geht auf Kians Kappe hier. Das werden wir euch heute in unserem Podcast Hoss und Hopf vorstellen. Mein Name ist Philipp Hopf, mit dabei Kiara Schosseinpur. Kian, wie bist du eigentlich darauf gekommen?
Erstmal herzlich willkommen an alle Podcast-Hörer. Ich glaube, es ist ein spannendes Thema, weil es vor allem darum geht, was stimmt von dem, was wir heutzutage so nicht nur durch Medien, aber auch durch etliche Influencer, die in der Gesundheitsbubble agieren, mitkriegen. Was sind Superfoods? Was sind Nahrungsmittel, die wirklich gesund sind? Was sind Nahrungsmittel, die in irgendeiner Weise vielleicht sogar schädlich sind, aber trotzdem in großen Mengen verkauft werden? Also mich hat das Thema einfach grundsätzlich für mich selber in Sachen Gesundheit interessiert. Und ich habe ja gesagt, ich hatte meine Augen-OP, viele Podcasts zum Thema Gesundheit und Nahrungsmittel und so weiter angehört in den letzten Tagen. Und dann habe ich gedacht, hey, lass mich doch mal einfach ein bisschen mit KI Recherche betreiben. Wohlgemerkt, das muss man hier an dieser Stelle sagen, wir haben sehr, sehr viele Quellen von der FDA, von PubMed Central, also von Studien. Wir werden hier viele Studien auch nennen. Wir werden alle Quellen verlinken, aber es kann immer sein, vor allem wenn man Dinge mit KI recherchiert, dass du hier Halluzinationen hast. Also dass Dinge teilweise in gewissem Ausmaß genannt werden können, die nicht 100% stimmen. Deswegen checkt alle Quellen, wenn ihr wollt, selber nochmal in der Beschreibung. Falls wir irgendetwas sagen, was so nicht 1:1 so in der Quelle steht, dann lasst uns das gerne in der Beschreibung wissen. Das ist der Disclaimer jetzt schon mal an dieser Stelle. Aber ich glaube größtenteils so oft, wie ich das jetzt schon neu gepromptet habe und gecheckt habe, sollte das größtenteils zahlen- und datentechnisch stimmen.
Ja, sehr, sehr interessant. Es geht um die Superfood-Lüge, warum Omas Grünkohl mehr kann als Hollywoods Acai. Und warum Hollywoods Acai, ihr kennt das ja wahrscheinlich alle, Acai Bowl, ja, die überschlagen sich mit den Preisen. Ich weiß nicht, was der teuerste Acai Bowl ist, den du mal getrunken hast, Kian, aber die gibt es ja teilweise für $20 und mehr. Und hier geht es dabei um den 330 Milliarden Dollar Mythos, der aktuell gerade explodiert. Wir lesen mal ein paar Fakten durch und dann gehen wir auf die 10 aktuell, nach aktuellem Stand, gesündesten Lebensmittel ein. Dazu dann auch mal gerne die Frage an euch. Schreibt es mal bitte in die Kommentare rein, welches dieser Lebensmittel nutzt ihr ganz bewusst? Ich meine, dass jeder mal etwas isst, okay, klar, aber dass ihr sagt, okay, ich weiß das, ich nutze das ganz bewusst, um meine Gesundheit zu verbessern oder zu stabilisieren. So, starten wir mal direkt durch. Die Superfood-Industrie rast mit 193 Milliarden Dollar Umsatz in 2024 auf einen prognostizierten Wert von 330 Milliarden bis ins Jahr 2034. Während gleichzeitig die größte Ernährungskrise der Moderne brodelt, 2,6 Milliarden Menschen können sich keine gesunde Ernährung leisten, obwohl Instagram von 20 Euro Acai Bowls überquillt. Ja, wir kennen es alle, die Acai Bowl, ich weiß gar nicht, woher das kam, dieser Trend wahrscheinlich so aus Los Angeles oder so. Noch brisanter dabei, der Klimawandel macht selbst Biogemüse heimlich nährstoffarmer. Durch erhöhtes CO2 verlieren Grundnahrungsmittel 7-15% ihres Proteingehalts, ohne dass es jemand schmeckt oder sieht. Noch ein weiterer Fakt, 2024 brachte Skandale, die das System erschüttern. Ein Farmer aus South Dakota verdiente 71 Millionen Dollar mit gefälschtem Biogetreide. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit lehnte alle 149 eingereichten Antioxidantien-Werbeversprechen der Lebensmittelindustrie ab. Dass ihr das versteht. Hier werden Werbeversprechen eingereicht an die Regulierungsbehörde, an die Europäische Behörde, dann wird geprüft, dürfen die das sagen. Ist das wirklich wissenschaftlich begründet, dass so eine Aussage getroffen werden kann? Und für alle 149 Eingereichten wurden alle abgelehnt. Dazu hat Harvard noch ausgerechnet bestätigt, dass Menschen mit der umstrittenen Carnivore-Diät, dazu gleich gerne mal auch an dich, Kian, also nur Fleisch, null Gemüse, dramatische Gesundheitsverbesserungen erleben. Da gibt es verschiedene Studien dazu. Da fühle ich mich berufen, ein bisschen auf jeden Fall dazu zu sagen. Ich habe dazu ein Buch gelesen. Ich habe mich selbst 7 Monate straight carnivore ernährt. Also ich habe teilweise ein bisschen Gemüse gegessen, aber mein Hauptnahrungsmittel zu 90% an jedem Tag in der Woche waren einfach nur rotes Fleisch. Also das, was man uns verkauft, dass es höchst karzinogen wäre. Karzinogen bedeutet, dass es Tumore verursacht, Krebs verursachen würde. Ich kann nur von mir selbst als Mensch sprechen und das, was in der Harvard-Studie hier genannt wurde, für mich bestätigen. Mir ging es während der Zeit, in der ich das gemacht habe, was die Klarheit und den Fokus von mir angeht, noch nie so gut. Mal vom Gewichtsverlust, den ich dadurch bekommen habe, abgesehen, aber einfach nur, dass ich mich tagsüber gut gefühlt habe als Mensch mit meiner Verdauung, mit meiner Gedankenkraft, dass ich mir Dinge merken konnte. Ich lese das gerade hier auch und sage, ich kann das bestätigen. So, und ihr wisst ja, Ernährungswissenschaftler, Schnappatmung, man hat uns gesagt, esst kein Fleisch mehr, man will das immer mehr regulieren, das ist furchtbar schlecht für uns und so weiter. Einmal mehr zeigt sich, dass eine Behauptung, die so dargestellt wird, nachdem man sie länger wissenschaftlich untersucht hat, einfach so nicht haltbar ist.
Also man muss natürlich fairerweise sagen, das ist etwas reißerisch formuliert. Carnivore hat natürlich auch seine Vor- und Nachteile, wie es jede Diät hat. Du hast, wenn du nur Carnivore machst, oder du kannst, wenn du nur Carnivore machst, teilweise durch diese einfach Massen an Proteinen, die du zu dir nimmst, Nierenprobleme kriegen, wenn du bereits schwache Nieren hast. Ob das jetzt wahrscheinlich ist oder nicht, da will ich mich gar nicht zu äußern, weil ich es nicht weiß. Ich bin kein Ernährungswissenschaftler. Und du hast natürlich auch Leute, die beispielsweise Diabetes oder Bluthochdruck haben oder hohe Cholesterinwerte haben, für die das wahrscheinlich nicht geeignet ist, oder Gichtpatienten, wo du dann Gicht hast. Also es ist nicht so, dass es für jeden 100%ig geeignet ist und nur weil es halt bei manchen Leuten sehr, sehr gut funktioniert, für jeden gut funktioniert. Ich persönlich zum Beispiel, ich habe es noch nie vollkommen durchgezogen, aber ich habe es eine Zeit lang mal kurzfristig ausprobiert. Vielleicht war die Länge, in der ich es ausprobiert habe, nicht ausreichend genug, aber ich habe keinen krassen Unterschied gemerkt, muss ich ehrlicherweise sagen.
Also ich habe das insofern gemacht, vielleicht noch ein paar Worte kurz dazu. Ich habe Sardellen sehr viel gegessen. Es gibt ja auch Sardellen- und Sardinenfasten. Ja, also Sardinen, etwas größer. Die holst du aus dieser Dose raus. Auch sehr interessant, ich will da bloß nicht hier zu sehr reingehen, dann heißt, kommt wieder einer und sagt, der erzählt da Schwurbel. Ich rede nur von dem Leute, was ich selber gemacht habe. Ich sage niemandem, er soll das machen. Ich sage niemandem, probier das unbedingt aus. Ich sage, was ich gemacht habe, wie es mir etwas gebracht hat. Und ich muss sagen, dass Heißhungergefühl weggegangen ist und ich persönlich, da ist einfach ich persönlich, meine Frau konnte das nicht nachvollziehen, weil die isst einfach sehr wenig Fleisch, das mag sie einfach nicht. Jeden Morgen, wo ich aufgewacht bin, Kian, jeden Morgen, dann habe ich mir gesagt, was gibt es heute zum Frühstück? Es gibt wieder ein fettes Steak zum Frühstück mit 3 Eiern. Geil! Nächster Tag, fettes Steak zum Frühstück. Geil! Nächster Tag. Wirklich, bei mir war das so. Ich hatte das nicht, dass ich sage, oh Gott, ich kann das nicht mehr sehen. Ja? Bei anderen Lebensmitteln wäre das wahrscheinlich so gewesen. Aber wenn du mir qualitativ hochwertiges Grass-Fed Beef hinstellst, ich mag auch keine mageren Stücke, sondern ein Ribeye-Steak, und ich habe dazu 3 Eier oder ich esse dazu Avocados, dass ich möglichst, da geht es gar nicht so sehr ums Carnivore, sondern dass ich möglichst ohne Kohlenhydrate esse, dann hat es bei mir wirklich, ich war jeden Tag happy. Ich habe mich gefreut, nach Hause gekommen zum Mittagessen und da gab es ein fettes Steak bei mir. Ja? So, das ist einfach meine Erfahrung, die ich bisher machen konnte, aber ganz klar, wie bei allem, Leute, es gibt kein Allheilmittel. Es gibt Leute, die reagieren allergisch darauf. Es gibt Leute, die vertragen das überhaupt nicht. Ja? Jeder muss für sich selbst individuell herausfinden, was ihm wirklich weiterbringt. Und ich für mich, bei mir hat das sehr gut angeschlagen. Ja, und lasst uns doch jetzt mal direkt zu den Top 10 gesündesten Lebensmitteln gehen. Und Leute, schreibt es mal bitte selber rein. Was denkt ihr denn jetzt vielleicht? Ihr habt ja jetzt noch Zeit. Macht doch mal eine Top-5-Liste. Was glaubt ihr, was sind die Top-5 gesündesten Lebensmittel? Und dann gleichen wir die gleich mal ab. Und Wir können auch sagen, hey, ich hätte das auch gedacht, ich denke es mir jetzt auch. Ich habe dieses Research noch nicht gesehen, ich bin es noch nicht durchgegangen. Ich habe nur den Eingangswert gesehen. Und Platz Nummer 1, Kian, du darfst gerade mal vorlesen.
Also ja, dann kommen wir jetzt zu den Top 10 gesündesten Lebensmitteln, Wissenschaft versus Marketing. Wir fangen mal mit dem 10. Lebensmittel an und warum es genannt wird, um welche Effekte es geht. Also wir werden das so machen, ich werde erstmal das Lebensmittel nennen, dann werde ich den Hauptinhaltsstoff nennen und dann den Effekt, der messbar ist von diesem Lebensmittel. So, Nummer 10, gesündestes Lebensmittel, fermentierte Lebensmittel wie Kimchi und Sauerkraut. So, worum geht es da? Es geht um den Hauptinhaltsstoff Lactobacillus plantarum L-Sakai. So Leute, hoffentlich habe ich das richtig ausgesprochen. Wenn nicht, ihr wisst, wie ihr das Ganze nochmal nachrecherchieren könnt. Um welchen Effekt geht es? Und zwar gab es eine Stanford-Studie, die gezeigt hat, du hast erstens eine erhöhte Mikrobiomdiversität, durch die du dann 19 Entzündungsmarker hast, die nach 10 Wochen reduziert werden. Also, was heißt das? Das heißt quasi, dass dir diese fermentierten Lebensmittel dabei helfen, in deinem Magen wahrscheinlich Entzündungen zu reduzieren. Was wird hier als optimale Dosis genannt? Wie gesagt, seid da aber vorsichtig, das basiert jetzt hier auf diesen Studien, aber das muss dann jeder für sich selber am Ende entscheiden. Das ist jetzt nicht irgendwie meine optimale Dosis oder sonst was. Hier werden 50 bis 100 Gramm unpasteurisiert täglich genannt. Du hast natürlich auch potenzielle Nebenwirkungen, die passieren können. Das ist beispielsweise ein hoher Salzgehalt, der problematisch wäre, wenn man Bluthochdruck hat. Eine potenzielle Histaminintoleranz bzw. eine Reaktion dabei. Was hier entscheidend ist, ist, du hast einen Pasteurisierungsbetrug, weil du das Problem hast, dass 90% des Sauerkrauts im Supermarkt pasteurisiert ist. Das heißt, du hast 0% lebende Bakterien, obwohl du auf dem Etikett probiotisch stehen hast.
Ja, also vielleicht mal dazu, pasteurisiert ist genauso wie Milch. Pasteurisiert bedeutet einfach, dass es erhitzt worden ist, um die Haltbarkeit zu verlängern. Führt aber eben dazu, dass Dinge wie, also fermentierte Stoffe wie Sauerkraut, die fermentieren ja im Sud, dass dort die Bakterien, die so wichtig sind für deine Darmflora, und im Darmflora liegt deine Gesundheit, dass die dadurch vernichtet werden. Ich kann mal zu etwas anderem etwas sagen. Kimchi. Kimchi wird ja gerade in Korea ganz viel gegessen. Kimchi ist genauso fermentiertes Kraut. Das ist meistens, es gibt mildes Kimchi und schärferes Kimchi. Und in den koreanischen Restaurants kriegst du meistens das Schärfere. Wir haben jetzt zu Hause, meine Frau hat es gekauft, die sagt mir das immer wieder, wie gesund das ist und so. Ich habe es witzigerweise gestern gegessen. Ja? Ist säuerlich, gerade das Milde ist mehr säuerlich. Und das Scharfe ist dann, ja, da hast du mehr Geschmack eben drin, weil da eben noch Chili beigemischt ist. Soll aber extrem gut sein für die Darmflora. Und ist etwas, wo ich sagen muss, ja, okay, das nutze ich. Ich habe es sogar gestern genutzt. Platz Nummer 9 ist grüner Tee. Und zwar Camellia sinensis. Hauptinhaltsstoffe ist EGCG. Das sind sogenannte Katechine. Ich muss vorsichtig sein. Und es hat 35 bis 70 Milligramm Koffein pro Tasse. Also wirklich, also teilweise, es gibt ja ganz unterschiedliche grüne Tees mit unterschiedlichen Koffeingehältern, ist das teilweise stärker als eine Tasse Kaffee. Messbare Effekte sind signifikante Cholesterinsenkung, reduzierte Gesamtmortalität in japanischen Großstudien. Gesamtmortalität bedeutet, dass bei regelmäßigem Konsum gemessen zu einer Testgruppe, die das gar nicht konsumiert, die Mortalitäts-, also die Sterblichkeitsrate gesunken ist. Optimale Dosis sind 2 bis 3 Tassen täglich. Das sind 4 bis 600 Milligramm Polyphenole. Nebenwirkungen können sein Leberschäden bei Hochdosisextrakten. Es ist selten, aber gilt trotzdem als dokumentiert. Und dann gibt es ja noch Matcha. Ihr erinnert euch alle, Matcha-Tee, Matcha, rühr dir dein Matcha selber an. Muss ich ehrlich sagen, haben wir auch zu Hause. Da ist meine Frau, rührt auch immer wieder ein Matcha an. Das schmeckt ihr halt einfach sehr gut. Eine Tasse Matcha für 8 Euro liefert nicht mehr EGCG als 3 Tassen normaler Grüntee für 50 Cent. Ja, also das heißt jetzt nicht, dass Matcha schlecht ist, sondern hier wird einfach nur gesagt, dass du theoretisch die Kosten für die Aufnahme des Präparates deutlich senken kannst, wenn du nicht auf Matcha-Pulver zugreifst, das ist ja Grünteepulver, und dir den Tee direkt so machst.
Genau, also ich würde sagen, das zeigt einfach nur, dass der Inhaltsstoff von Grüntee wirksam ist und dass er auch, also ich meine, das hat ja jeder mal irgendwie auch selber ausprobiert und bestimmt auch schon gemerkt, dass es so ein bisschen wie eine sanftere Version von Kaffee ist. Das heißt, für Leute, die Kaffee-Junkies sind und weniger zittern wollen oder Menschen, die Cholesterinprobleme haben oder auch Leute, die einfach abnehmen wollen und nicht hungern wollen, können dann halt Grüntee zwischendurch trinken. Und es ist halt wie so ein so sanfterer Wachmacher, der auch über längere Zeit ruhigere Energie gibt. Da kommt auch beispielsweise L-Theanin zur Wirkung. Das ist, glaube ich, auch in Grüntee, in den meisten Grüntees enthalten. Also es ist halt einfach perfekt für Leute, die fokussiert, aber entspannt arbeiten wollen. Und man hat auch ein gewisses Maß an Fettverbrennung, was angeregt wird. Ich sage jetzt nicht, dass es ein weltbewegendes Maß ist, aber es ist ein kleines Maß, Ausmaß, was du hast, natürlich durch das Koffein. Und für die OG Hoss & Hopf Fans, die wissen ja, ich glaube vor 3 Jahren oder so, habe ich ja erzählt, dass in meiner festen Routine war, dass ich mir morgens einen Grüntee gemacht habe, auch von einer speziellen Extraktsorte, das war Gyokoro Samurai, das war einer der teuersten Grüntees, die es so gibt, aus Japan direkt. Und ich muss sagen, das hat auf jeden Fall funktioniert. Ich mache es jetzt ehrlicherweise, muss ich zugeben, aktuell nicht. Ich merke aber aktuell jedes Mal, wenn ich Kaffee trinke, dass es ein bisschen zu aktiv bei mir wirkt. Ich merke, es pusht ein bisschen zu sehr und ich merke auch so einen kleinen Knick danach. Ich habe halt das Problem, ich mag Kaffee. Ich genieße es, Kaffee zu trinken. Ich mag den Geschmack von Kaffee. Ich bin einer der merkwürdigen Menschen, die es gibt, die wirklich den Geschmack von Kaffee mögen. Ich mag zum Beispiel den Geschmack von Cold Brew, was ja eigentlich einfach nur schwarzer Kaffee ist. Ich trinke auch meistens meinen Kaffee ohne Milch, also eigentlich fast immer ohne Milch. Entweder Espresso, Americano oder Cold Brew. Aber ich versuche es halt zu vermeiden. Ich versuche das immer sehr, sehr früh in den Alltag zu verschieben. Aber ja, das sind so die Benefits von Grüntee.
Ja, sehr interessant. Und ich erinnere mich auch noch, dass du das damals erzählt hast, bei deinem Grüntee, den du da getrunken hast. Platz Nummer 8 ist Kurkuma, ja. Auch als Kurkuma longa bezeichnet. Hauptinhaltsstoff ist Kurkumin. 3% davon in der Wurzel zu finden. Messbare Effekte. Eine 2023er Meta-Analyse bestätigt anti-inflammatorische Wirkung bei Arthritis. Inflammatory bedeutet Entzündung. Anti-inflammatory ist Anti-Entzündung, also eine entzündungshemmende Wirkung. Und Entzündungen durch Säurebildung sind ja auch etwas, das Krebs hervorrufen können. Deswegen wird auch gesagt, durch Kurkuma kannst du deine Entzündungswerte im Körper spürbar runterbringen. Es gibt aber nur einen Punkt, den du dabei machen musst, wenn du ein Kurkuma-Extrakt erwirbst oder beispielsweise eine ganz normale Kurkuma-Wurzel mit, wie sagt man, ein Grinder, mir fällt der deutsche Begriff dazu leider gerade nicht ein, dass du es mit sogenanntem Piperin mischst. Ja? Was ist Piperin? Piperin ist, jetzt wage ich mich raus, das zu sagen, ich habe das nicht geprüft, aber ich meine es noch, mich richtig daran zu erinnern, Piperin ist der Stoff, der in Pfeffer vorkommt. Und sobald du es mit... Ja, ist es richtig?
Ja, von Black Pepper Plants.
Okay, super, alles klar. Und Piperin, sobald du es mit Piperin mischst, steigt die Bioverfügbarkeit massiv an. Und wenn du es ohne Piperin nimmst, ist es unter 1% des Kurkumas, der von dem Körper aufgenommen wird. Der Rest wird durch den Urin wieder ausgespült. Das seht ihr dann auch, dann bekommt ihr so einen ganz leuchtgelben Urin, denn Kurkuma hat eine ganz stark so sonnenblumengelbe Farbe. Ganz, ganz, das kann ich schon sagen, ganz, ganz wichtiger Stoff. Ihr könnt es mit Tabletten nehmen, Kurkuma mit Piperin, einfach 2-3 Tabletten am Tag, senkt ganz stark die Entzündungsfähigkeit oder die Entzündungswerte des Körpers. So, Kian, Nummer 7.
Ja, also, aber das ist halt wichtig, Philipp, das mal zu erwähnen. Die Bioverfügbarkeit bei all diesen Lebensmitteln ist entscheidend. Und da muss man sich auch Gedanken drum machen, weil sonst, wenn man das nicht optimiert oder wenn man Magenprobleme hat grundsätzlich oder Blähungsprobleme und sonstige Probleme, dann kann das nochmal die Bioverfügbarkeit der Lebensmittel, die wir hier nennen, reduzieren. Aber jetzt das, was du zu Kurkuma gesagt hast, sehe ich auch so. Es ist ein super Entzündungsstopper. Also Menschen, die Arthritis haben, Rheuma, Gelenkschmerzen, beispielsweise auch Muskelkater oder auch chronische Entzündungen. Darm, Haut, Zahnfleisch, da kann das Ganze auf jeden Fall helfen. Aber wie du schon gesagt hast, mit schwarzem Pfeffer. Und man muss natürlich auch konstant bleiben und das für längere Zeit nutzen, bis es dann wirkt.
Dann kommen wir zum Platz Nummer 7. Schieß los.
Walnüsse. Ich glaube, die kennt jeder. Da geht es um den Hauptinhaltsstoff Alpha-Linolensäure. Und was hast du da für einen messbaren Effekt? Es gab eine Studie 2023 von der, ist das die Cleveland Clinic oder ist das eine andere Studie? Ich glaube, nee, die Cleveland Clinic hat das, den Inhalt der Studie veröffentlicht, aber Studie ist sowieso verlinkt, und zwar 10% Reduktion des Herzerkrankungsrisikos pro Gramm ALA. Also Alpha-Linolensäure hast du 9 Gramm ALA pro 100 Gramm. Ja, was heißt das? 10% Reduktion des Herzerkrankungsrisikos. Menschen mit Herzproblemen in der Familie, Leute mit hohem Cholesterin, die ja, beispielsweise keine Statine nehmen wollen. Du hast beispielsweise auch, vielleicht ist es gut für Veganer, die kein Fleisch konsumieren und dann dementsprechend den Inhaltsstoff nicht absorbieren. Also wenn man einfach grenzwertiges Cholesterin hat oder wenn man in der Familienhistorie Menschen hat, die sehr früh einen Herzinfarkt schon hatten, beispielsweise die Eltern oder der Vater oder so, dann kann man, wenn man beispielsweise 10 Walnüsse am Tag isst, das Herzinfarktrisiko um 5-10% senken, ohne massive Nebenwirkungen. An dieser Stelle, es gibt natürlich mögliche Nebenwirkungen. Du hast extrem hohe Kaloriendichte, also du hast eine sehr hohe Kalorienzahl pro 100 Gramm mit 654 Kalorien. Das ist die höchste Kaloriendichte sogar unter allen Nüssen. Also wenn du leicht zunimmst, dann solltest du das wahrscheinlich nicht nehmen, weil du damit mit sehr, sehr wenig Menge sehr schnell zunehmen kannst.
Jetzt muss man ja aber fairerweise, also man muss mal sagen, Nebenwirkungen gibt es bei allem. Alles, egal was, guckt irgendwas an. Wenn ihr zu viel davon nehmt, zum Beispiel Wasser, wenn ihr zu viel Wasser auf einmal trinkt, könnt ihr daran sterben. Fakt. Habt ihr es immer wieder mitbekommen? Es gibt Leute, die haben sich tot getrunken mit Wasser, weil sie irgendwie dumm waren und gesagt haben, wir machen Wassertrinkwettbewerb und haben 12 Liter auf einmal getrunken. Ja? Ich will damit nur sagen, alles hat Nebenwirkungen, je nachdem, wie viel ich davon nehme. Ja? Und das ist natürlich bei jedem dieser Mittel hier auch. Das heißt nicht, dass sie direkt gefährlich sind, sondern halt, wenn du natürlich einfach viel zu viel konsumiert, kann es sein, dass wenn du zu viel Magnesium, ist essentiell für dich, wenn du aber zu viel Magnesiumtabletten nimmst, wird jeder wissen, der es schon mal gemacht hat, kriegst du Durchfall. Dann wirkt es abführend. Ja,
das ist ganz, ganz wichtig, dass du das erwähnst. Wir erwähnen auch die Nebenwirkungen einfach nur, damit wir hier einen differenzierten Überblick euch beschaffen können. Aber wie du schon gesagt hast, Wasser beispielsweise, 12 Liter, können auch tödlich sein, weil die Nieren das einfach dann nicht schaffen, damit umzugehen. Also da geht es gar nicht darum, dass das Lebensmittel ungesund ist, sondern dass halt alles Nebenwirkungen hat. Und fairerweise noch Disclaimer, du hast bei Walnüssen nur 8-20%, die von dem ALA zu EPA und DHA konvertiert werden. Das heißt, man könnte hier mit direktem Fischkonsum diese EPA und DHA, was du ja auch in Omega-3-Kapseln beispielsweise hast, effizienter aufnehmen. So, aber dann lass uns zum nächsten Punkt, Philipp.
Platz Nummer 6. Also vielleicht noch Walnüsse habe ich zu Hause, esse ich auch, wenn jetzt auch nicht ganz bewusst quasi jeden Tag. Was gestern auch meine Frau gemacht hat, lustigerweise, ist Platz Nummer 6 und zwar Quinoa. Quinoa, das kennen die meisten wahrscheinlich von euch, ist ein vollständiges Protein, hat alle 9 essentiellen Aminosäuren, die für den Körper wichtig sind, sogenannten Saponine und Quercetin. Die messbaren Effekte sind 73% Protein-Bioverfügbarkeit. Rindfleisch hat eine leicht höhere Bioverfügbarkeit von 74%, also 1% nur weniger als Rindfleisch. Ich sage das ganz bewusst, weil das ist sehr, sehr hoch für ein Nicht-Fleisch-Nahrungsmittel. Fleisch hat eben eine sehr hohe Bioverfügbarkeit für den Körper. Das wird jetzt auch immer mehr zugegeben, während man uns davor wieder verteufelt hat. Aber das ist schon mal sehr, sehr gut. 2023er Studien zeigen verbesserte Glukosetoleranz. Optimale Dosis 50 bis 100 Gramm täglich. Und Quinoa kannst du ja auch quasi mit ein bisschen Wasser anmischen und so, dass es aufquillt. Mir schmeckt das leider nicht so gut, aber wenn ich das jetzt hier nochmal lese, dass es doch sehr, sehr gut ist, vielleicht nehme ich das dann öfters mal. Und das kann man ja beispielsweise, wenn man gerade sowas macht, wie dass man fettreichen Fisch zu sich nimmt, wie ich mit den Sardinen oder mit Fleisch, dann ist das eine gute Beilage, die du hast. Dann haben wir noch eine Nebenwirkung. Theoretisch Saponine verursachen Verdauungsprobleme, werden nicht gespült. Also auch hier, die Menge macht das Gift. Wenn du es dir natürlich in immensen Dosen reinpfefferst, dann kann es sein, dass du Verstopfung kriegst, dass du Durchfall kriegst von manchen Dingen, dass dir schlecht wird, dass du Kopfschmerzen kriegst und so weiter. Hier ist es immer ganz wichtig, dass man auf die richtige Dosis achtet.
Ja, und hoher Oxalatgehalt, problematisch potenziell bei Nierenstein. Ich muss sagen, mir schmeckt Quinoa nicht. Ich mag Quinoa nicht. Ich präferiere normalen Reis deutlich mehr als Quinoa. Aber wenn man beispielsweise Vegetarier oder Veganer ist oder Sportler ist, der einfach Muskeln aufbauen will, ohne Fleisch oder ohne viel Fleisch zu essen, dann kann man das als Alternative nutzen. Oder aber auch für Leute, die Diabetiker sind oder Pre-Diabetiker, also in Vorstufen sind, die können das als Reisalternative nutzen, weil sie dadurch einfach einen geringeren Blutzuckerspike auslösen. Also grundsätzlich in dem Sinne dann sehr, sehr gut. Es hält auch lange satt, stabilisiert den Blutzucker auf jeden Fall besser als Reis und Nudeln und hat eben alle Aminosäuren, die man braucht. Also für gewisse Menschen dann auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Ersatz.
Dann kommen wir jetzt zum Midpoint, Platz Nummer 5. Das ist definitiv etwas, was so gut wie jeder wahrscheinlich öfters mal isst. Und das ist Brokkoli. Ja? Brokkoli hat als Hauptinhaltsstoffe sogenanntes Sulforaphan. In Sprossen ist es 20 bis 50 Mal höher als in reifen Köpfen. Das habe ich jetzt auch schon gehört. Deswegen, man kann ja auch so kleinen, ich weiß nicht, ob man das Baby-Brokkoli nennt, kleine, längere Stängel und oben ist der Brokkoli-Kopf anstatt einfach nur diese dicken Köpfe. Und da sieht man hier, die haben dann in den Sprossen 20 bis 50 Mal mehr, also mehr Stoffe, die für dich gut sind, als im Kopf oben drin. Messbare Effekte, Meta-Analysen bestätigen signifikante Reduktionen von Darm, Prostata und Brustkrebs. Das ist sehr gut. Phase-2-Enzym-Induktion verbessert Karzinogen-Elimination, also ein Karzinogen, das haben wir ja vorher besprochen, dass man gesagt hat, Fleisch, rotes Fleisch wäre so karzinogen, dass es also den Tumorwachstum begünstigt. Hier bei Brokkoli verbessert es die karzinogene Elimination. Eine optimale Dosis. Immer gekocht, wie ich auch meine, ja, sonst ist es sehr schwer verdaulich, sonst kannst du echt Magenkrämpfe davon kriegen. Und da gibt es einen Trick, indem man Senfpulver nach dem Kochen zugibt, um die sogenannte Myrosinase-Aktivität wiederherzustellen.
Mhm. Also was hier interessant ist, neu ist, weil ich bin jemand, ich mag Brokkoli, ich war schon immer ein Fan von Brokkoli, ich finde es einfach lecker, aber man sollte es nicht zu sehr kochen und man hat tatsächlich in den Sprossen mehr Sulforaphan als im gesamten Brokkolikopf teilweise. Das heißt, man sollte sich auf die Sprossen konzentrieren, wenn man wirklich den Mehrwert rausnehmen will. Und es ist halt ein natürlicher Entgifter, wenn du viel Luftverschmutzung hast, wenn du Leberprobleme hast oder viel Alkohol, viel Medikamente. Da kann Brokkoli halt einfach helfen, weil es einfach diese Phase-2-Enzyme in der Leber aktiviert und dadurch Giftstoffe neutralisiert.
Mhm. Ja, also ich bin leider nicht so, also ich mag diese Baby-Brokkoli, den mag ich sehr, aber diese großen Brokkoliköpfe bin ich nicht so der große Fan. Jetzt kommen wir aber zu Platz Nummer 4, Avocado. Avocado ist insofern umstritten, überhaupt nicht jetzt wegen den gesundheitlichen Wirkungen, sondern weil der Avocado-Nachfrage weltweit so massiv gestiegen ist, dass ganze Wälder gerodet werden, nur um Avocados, die sehr viel Wasser brauchen, um heranzuwachsen, um die ganze Welt zu schiffen, weil halt jeder will sich da einen Avocado-Bowl machen. Ja. Aber grundsätzlich mal ist Avocado gut. Hauptinhaltsstoffe, Ölsäure, das sind einfach gesättigte Fettsäuren. 485 Milligramm Kalium auf 100 Gramm Avocado. Es enthält Cystosterol, hat messbare Effekte, und zwar eine Harvard-Studie über 30 Jahre zeigt auf, dass es ein 16% niedrigeres Herz-Kreislauf-Risiko bei einer Avocado wöchentlich gibt. Das ist schon gut. Eine Avocado wöchentlich ist nicht viel. Also da wird mein Sohnemann beispielsweise, der isst deutlich mehr als eine Avocado wöchentlich. Der isst wahrscheinlich so 5. 2023 reduziert es Darm-, Lungen- und Blasenkrebsrisiko. Es gibt auch da eine optimale Dosis, 50 bis 68 Gramm täglich. Das ist ein Drittel bis eine halbe Avocado. Dann wird das wahrscheinlich bei uns sogar etwas übertrieben hier mit dem Avocado-Essen. Nebenwirkungen, 160 Kalorien pro 100 Gramm, Gewichtszunahme bei Überkonsum. Und es ist sogenanntes Foodmap-Sensitivität möglich. Umweltkatastrophe, das ist das, was ich vorher angesprochen habe. Pro Kilo Avocados werden, das ist schon unfassbar, wenn ich das euch jetzt sage, pro Kilo Avocados werden 1000 Liter Wasser verbraucht. In Dürreregionen Chiles. Alternative, das haben wir vorher schon gesagt, Walnüsse liefern ähnliche Fettsäuren bei lokalem Anbau. Aber das ist schon unglaublich, Kian, oder? Hast du das gewusst? 1000 Liter Wasser?
Das ist, also das wusste ich nicht, die genaue Zahl. Ich wusste, dass Avocado sehr, sehr stark dafür kritisiert wird, weil die Leute das nicht nur wegen den Gesundheitseffekten essen, sondern halt als so ein Gutmensch-Lebensmittel bezeichnen. Von wegen, man ist ja so ein Gutmensch, weil man Avocado isst und so weiter. Obwohl das halt an anderen Teilen der Welt, wo es dann angebaut wird, teilweise zu Dürren führt. Beziehungsweise du hast Dürren und dann wird Wasser dafür verwendet, damit man dann seine halbe Avocado mit seinem Frühstück irgendwo in Deutschland hat. Ich muss sagen, ich mag Avocado grundsätzlich. Ich meine, der Geschmack ist gut. Ich esse nicht zu viel Avocado, einfach weil es so eine hohe Kalorienanzahl hat und ich da lieber dann verzichten. Es ist jetzt nichts, wo ich wirklich sehr, sehr viel Bock immer drauf habe, aber es kann auf jeden Fall dabei helfen, dass man sich gesättigt fühlt. Das merke ich jedes Mal, wenn ich Avocado esse, dass ich mich gesättigt fühle. Und es sind ja auch gesunde Fette, das sagt man immer wieder. Das sind gesunde Fette, die dem Gehirn eher das Signal geben, hey, du bist satt, statt Heißhungerattacken auszulösen. Von daher, ja, gutes Lebensmittel.
Wir kommen jetzt zu den Top 3 und hier muss man ganz klar unterscheiden. Das eine ist sehr, sehr gut und wird von mir viel gegessen. Da achte ich sehr darauf, auch dass mein Sohn, dass meine Frau das kriegen. Und das andere ist sehr, sehr schlecht. Eine der höchst vergiftetsten Lebensmittel überhaupt. Weiß die Masse nicht, isst sie viel zu viel, ist absoluter Schrott. So, und es geht um Platz Nummer 3, Salmosalar, der sogenannte Lachs. Ja. Warum ist Lachs zum einen sehr, sehr gut und zum anderen sehr schlecht? Das sage ich euch. Lachs, der aus der Wildnis kommt, Wildlachs, beispielsweise aus Alaska oder aus Kanada oder aus Schottland oder aus Irland, da gibt es nicht mehr so viele, es sind unterschiedliche Lachssorten, der ist sehr, sehr gut für dich, ja, wo du ein richtig tiefrotes Fleisch hast. Wild-caught Salmon, sehr gut. Der Lachs, der in Norwegen aus den Farmen kommt, ja, Tausende, über Abertausende, wenn ihr schon mal in Norwegen seid oder über Norwegen mit dem Flugzeug geflogen seid, wie ich das gemacht habe, mit einem kleinen Flugzeug, da bin ich nach Norwegen hoch zum Dorschangeln und da fliegst du nicht sehr hoch, da siehst du Tausende solcher Lachsfarmen, weil Norwegen größte Industrie Lachs in die ganze Welt hinaus verkaufen, also exportieren. Und dieser Lachs ist so massiv mit Medikamenten verseucht, mit sogenannten Fischmehl-Pellets, die gefüttert werden. Da gibt es Dokumentation. Einfach mal eingeben bei YouTube. Glaubt mir nicht, schaut es selber nach. Viele Norweger warnen selbst davor. Meine norwegische Cousine sagt selber, wir essen das nicht mehr. Die haben das früher immer mitgebracht, wir essen es nicht mehr, weil die Schwermetallbelastung massiv ist. Ich fasse normalen Lachs gar nicht mehr an. Aber jetzt kommen wir mal ganz kurz noch zu den Hauptinhaltsstoffen. Sogenanntes EPA-DHA, also was auch in Fischöl vorhanden ist, und sogenanntes Astaxanthin. Es hat zudem noch 25 Gramm Protein auf 100 Gramm Lachsfleisch. Messbare Effekte, 2020er Metastudie und Analyse mit 162.700 Personen. EPA-DHA reduzieren koronare Ereignisse signifikant, 16% niedrigeres Herzerkrankungsrisiko bei 2 bis 3 Portionen wöchentlich. Das ist also auch wirklich umsetzbar. Ich weiß, das ist ein Kostenfaktor. Wildlachs kostet viel Geld. Ich kann euch nur einen Rat wirklich mitgeben. Lieber einmal im Monat Wildlachs als einmal in der Woche einen normalen Lachs, der komplett verseucht ist. Das ist ein extrem ungesundes Nahrungsmittel. Optimale Dosis, zweimal wöchentlich je 85 Gramm, deckt 250 bis 1000 Milligramm EPA DHA täglich. Nebenwirkungen, hier steht es auch, Zuchtlachs enthält mehr Schadstoffe als Wildlachs, Quecksilberbelastung bei übermäßigem Konsum. Da gibt es bei YouTube ganz krasse Studien, da hat auch, mir fällt leider der Name gerade nicht, ein investigativer Journalist aus Deutschland, der hat das getestet, der hat Wildlachs gegessen, ist direkt danach zum Labor gegangen, hat es testen lassen und der hatte solche Spikes in der Schwermetallbelastung drin. Und da haben sie das ganz klar gezeigt, wie verseucht diese Fische sind. Wenn du das auch mal siehst in Norwegen, in diesen Zuchtstationen, die sind gegenseitig angefressen, die stehen dauernd unter Druck, diese Tiere, die schwimmen ja die ganze Zeit nur im Kreis rum, es wird die ganze Zeit mit so einer Maschine diese Futterpellets rausgehauen, die kriegen immens hohe Antibiotika verabreicht, damit sie überleben, weil im Endeffekt scheißen sie übereinander alle immer nur in ihr Becken rein. Unter diesen Netzen ist alles komplett verseucht, Meter hoch liegt dort die Kacke von den Lachsen. Also bitte glaubt mir nicht, schaut es euch selber an, sehr interessante Dokumentation dazu.
Also ich muss sagen, das ist alles für mich relativ neu. Ich habe davon noch nichts gehört, von diesem norwegisch gezüchteten Lachs. Ich wusste schon immer so, dass Wildlachs einfach besser ist als Zuchtlachs. Aber es kostet halt natürlich auch 3 bis 4 Mal mehr als Zuchtlachs. Man muss sagen, grundsätzlich, du hast jetzt sehr viel Negatives zu Lachs gesagt. Ich glaube, trotzdem könnte man sagen, Menschen, die Lachs essen, denen geht es grundsätzlich besser als Menschen, die gar keinen Lachs essen. Warum? Weil du hast einfach diese ganzen Nährwerte, die du sonst eventuell nicht in dem Ausmaß hast. Das heißt, das hilft vor allem, oder man isst ja auch viel Lachs, vor allem in Ländern, wo es wetterbedingt eher dunkel ist. Das hilft dann gegen auch beispielsweise in dunklen Jahreszeiten Winterdepressionen, Leute, die Gelenkschmerzen haben, Leute, die Bluthochdruck haben. Also Omega-3 aus Lachs ist schon sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig. Aber das ist ja der Punkt, den du jetzt gerade genannt hast. Ich habe es jetzt auch nochmal hier recherchiert. Es gab halt diesen Etoxikin-Skandal, dass die EU Etoxikin 2017 komplett suspendiert hat. Das ist ein Pestizid von Monsanto aus den 50er Jahren. Dieses Pestizid wurde aber bis 2020 auf jeden Fall im norwegischen Lachsfutter verwendet. Das heißt, das wurde in Norwegen, wie du richtig gesagt hast, verwendet, um den Lachs zu füttern. Und du hast halt andere Schadstoffe erhöht in Zuchtlachs wie PCB oder Dioxinwerte wegen diesem Futter. Jetzt muss man aber sagen, was ich jetzt dazu finde, ist, dass hier steht, dass eine 70 Kilogramm Person theoretisch 2 Kilogramm Lachs täglich essen müsste, um diesen Grenzwert, der dort drinnen erhöht enthalten ist, zu erreichen. Das ist jetzt aber auch nur eine Studie. Ich weiß nicht, wie schlimm das dann in Realität ist. Aber es ist auf jeden Fall klar, der wilde Lachs ist deutlich besser, kostet aber halt auch 3 bis 4 Mal mehr. Aber das sind auf jeden Fall Nährwerte, das EPA, DHA, also die Omega-3s und Omega-6, auf die sollte man nicht verzichten.
Ich habe hier ganz kurz, dass ich das nur zeigen kann, da gibt es unterschiedliche Reportagen darüber. Eine ist sogar 7 Jahre alt vom ORF, österreichisches Fernsehen. Lachs, der giftigste Fisch. Gibt es einen bei YouTube, Lachs, der giftigste Fisch, zieht es euch rein. Ihr könnt euch unterschiedliche Studien, wie gesund ist Lachs aus Norwegen, in der Kritik, Hessischer Rundfunk. Also einfach mal giftiger Fisch, Lachs eingeben oder schmutziger Lachs von Arte. Also das ist alles kein Bullshit. Wie gesagt, ich kann nur hier raten, wer nicht die Mittel hat, sich in jeder beliebigen Menge die besten Lebensmittel zu kaufen, dann lieber mit Demut ein bisschen weniger sagen, ich nehme das Positive gerne auf. Ich esse es halt nicht jeden Tag, irgendwelchen billigen Lachs, den es im Supermarkt gibt, sondern ich esse hohe Qualität und dadurch seltener. Das kann ich nur da jedem empfehlen bei so einer Sache. Kian, was sind die letzten zwei, Number 2 und Number 1?
Also wir haben die letzten zwei Top-Lebensmittel und ich muss sagen, von den Top 3, Lachs ist etwas, das esse ich nicht sehr oft. Mal dann, wenn dann in der Poke Bowl oder in einem sehr, sehr guten Restaurant, wo ich weiß, dass der Lachs dann auch aus einer hochwertigen Quelle kommt, separat. Aber eins von den Top 2 Lebensmitteln, das gefällt mir sehr gut und das esse ich auch sehr oft. Aber fangen wir erstmal mit Nummer 2 an, das ist es tatsächlich nicht, und zwar ist es Grünkohl. Grünkohl ist das zweitbeste, gesündeste Lebensmittel in unserem Ranking wegen dem Hauptinhaltsstoff Glucosinolate. Die werden nämlich zu krebshemmenden Isothiocyanaten. Du hast zusätzlich noch Lutein, Zeaxanthin, 8,198 Milligramm zu 100 Gramm und das deckt 700% des Tagesbedarfs an Vitamin K. Die Effekte, die du messbar daraus hast, ist, dass dein Sulforaphan-Gehalt aktiviert wird, der nachweislich die NRF2-Signalwege zur Krebsprävention aktiviert. Außerdem zeigen Studien, dass du Cholesterinsenkung durch diesen Glucosinolat-Metabolismus hast. Also, jetzt klingt das alles sehr, sehr komplex und mit Fachwörtern hin und her geschmissen. Aber was heißt das im Endeffekt? Grünkohl ist quasi der Krebsfighter, wenn man ihn so nennen möchte. Also vor allem bei Menschen, die eine Familiengeschichte von Krebs hatten, wo beispielsweise die Mutter Brustkrebs hatte oder der Papa hatte Darmkrebs oder so. Oder auch bei Rauchern oder Ex-Rauchern, die Angst haben, dass sie Eisenmangel haben oder Krebs bekommen können oder sich sehr, sehr platt fühlen. Leute, die Fatigue haben. Da könnte Grünkohl auf jeden Fall ein Helfer sein, weil es einfach die körpereigene Entgiftung aktiviert.
Es aktiviert auch die Verdauung, wenn ihr mal richtige, selber gemachte Grünkohl-Smoothies gemacht habt. Ich habe mal eine Zeit lang in meinem alten Büro, hatte ich so einen Mixer und dann habe ich es mir da wirklich richtig gegeben. Aber es war leider immer so eine Sauerei, Grünkohl rein, mir krasse Shakes gemacht jeden Tag. Das ist auf jeden Fall interessant gewesen. Ich habe auch meine Mitarbeitern das damals immer angeboten. Da war auf jeden Fall viel los bei uns, sagen wir mal so. Das
hat bei vielen da war Verdauung viel los angeregt. Im Office, ja.
Ich mache es heute einfach nicht. Da war viel los auf jeden Fall. Viel Bewegung war da. Auf jeden Fall. Aber das ist so eine Sauerei immer gewesen, dieses Gerät dann auszuputzen. Und dann haben wir es halt irgendwann gelassen. So, und Place Number One. Ja, jetzt denkt euch mal ganz kurz, was habt ihr jetzt im Kopf? Was könnte Nummer 1 sein? So, also es ist die Blaubeere. Vaccinium oder Vaccinium corymbosum. Ich hoffe, ich habe es halbwegs gut auf Lateinisch ausgesprochen. Hauptinhaltsstoffe Anthocyane, 80 bis 120 Milligramm pro Tasse, besonders Malvidin 3-Galactosid. Messbare Effekte, eine 224er Meta-Analyse zeigt 16% niedrigeres Herz-Kreislauf-Risiko bei 60 Gramm täglichem Konsum. Harvard-Studien belegen 5% LDL-Cholesterinreduktion mit 42 Gramm täglich, also es senkt stark deinen Cholesterinwert. Aber Achtung, Rosmarin hat einen höheren antioxidativen Wert und kostet einen Bruchteil. Ja, das habe ich auch schon gehört, dass Rosmarinöl auch sehr, sehr gut sein soll. Was ich hierzu sagen kann, ich weiß ein bisschen was zu Blaubeeren, Blueberries. Und zwar gezüchtete Blaubeeren sind wiederum teilweise, weil du isst sie ja mit der Haut, die haben eine ganz dünne Haut, das wird gedüngt, ja, da kommt Düngemittel, Pestizide drauf, das geht direkt in die Beere rein und du konsumierst es dann. Sie kommen aus der Zucht, haben daher deutlich weniger Nährstoffe. Auch hier, wenn du es kannst, wenn du in der Lage dazu bist, kaufe sie dir schockgefroren und zwar Wildheidelbeeren. Ja. Die Heidelbeere ist ja der Blaubeere ganz ähnlich. Also Blueberries, Wild Blueberries, die gibt es gefroren, weil die werden gepickt und müssen dann gleich gefroren werden. Die enthalten deutlich mehr Nährstoffe als jetzt die Blaubeere, die du beim Edeka oder beim Rewe kriegst. So dicke Dinger, die aber halt aus der Zucht kommen.
Ja, also ich muss sagen, Blaubeeren sind wirklich auch eins meiner Lieblingsmittel. Ich finde sie einfach super lecker zum Snacken. Auch wenn das Snacken an sich nicht so gesund ist, aber wenn man es einfach einer Mahlzeit hinzufügt oder nach der Mahlzeit hat, ist es immer ein sehr gesundes, würde ich sagen, ja, Dessert, könnte man sagen. Man muss aber wirklich sagen, kritisch betrachtet, differenzieren Wild versus Zucht. Wilde Blaubeeren haben deutlich mehr Anthocyane-Programm als die Zuchtblaubeeren, also die kultivierten Blaubeeren, aber sie kosten eben halt auch das 3- bis 4-fache. Dann hast du das Problem bei getrockneten Blaubeeren, dass du einen Verlust von teilweise bis zu 41 oder sogar 49% vom Anthocyan hast beim Trocknen. Deswegen Tiefgefrorene schlagen tatsächlich frische, weil die Eiskristalle Zellwände zerstören und das Anthocyan sogar besser verfügbar machen. Also aus der Hinsicht von vielerlei Metriken wirkt oder sieht das für mich einfach am besten jetzt hier aus. Man muss aber dazu zusätzlich sagen, du hast teilweise eine sehr, sehr schlechte oder sehr, sehr niedrige Bioverfügbarkeit. Und mehr ist auch nicht immer besser. Das muss man hier ganz klar sagen. Aber wo es hilft, also was, wo hilft das Ganze? Ich würde sagen, in Sachen Konzentration beispielsweise kann das helfen, diese Antioxidantien, die man zu sich nimmt. In Sachen generelle Gesundheit, aber auch Durchblutung, Gehirndurchblutung. Also ich bin großer Fan von Blaubeeren. Ich finde das vor allem das Verhältnis der Nährwerte sehr, sehr gut für den Geschmack auch. Von daher, also man muss natürlich aber realistisch bleiben, es ist kein Wundermittel. Es ist kein Wundermittel, es ist ein normales Lebensmittel. Das sind die Mehrwerte, die man davon hat. Tiefgefrorene sind nährstoffreicher als frische. Man sollte natürlich auch hier nicht zu viel davon essen. Die optimale Dosis sind tatsächlich nur 60 Gramm täglich, also eine halbe Tasse. Mehr bringt nicht wirklich viel Zusatznutzen. Und du kannst potenziell, wenn du viel zu viel konsumierst, wie bei allem, bei einer Überdosierung Verdauungsprobleme bekommen, beispielsweise durch den hohen Ballaststoffgehalt, oder auch Wechselwirkungen mit Blutverdünnern haben durch das Vitamin K. Aber wie gesagt, das ist dann nur, wenn man übertreibt.
So Leute, wir sind es durchgegangen jetzt. Schreibt uns das gerne mal in die Kommentare rein. Findet ihr das gut? Hat euch das gefallen? Hat es euch entertained, aber auch mehr an Wissen gebracht? Und könntet ihr euch vorstellen, dass wir so etwas auch machen zum Thema Supplements? Was sind Supplements beispielsweise? Magnesium, Vitamin C, Vitamin D3 und so weiter. Was sind die 10 besten Supplements für dich als Mensch im Allgemeinen auf Basis von Studien, die ihr zu euch nehmen könnt, um eure allgemeine Gesundheit, euer Wellbeing, das Wohlbefinden, euer körperliches und geistiges Potenzial zu maximieren, beziehungsweise auf euer Potenzial, auf euer Höchstpotenzial überhaupt zu kommen? Schreibt es gerne mal rein. Ob ihr das wollt, dass wir das Ganze auch machen mit den 10 Top-Supplements. Das Ganze hat Spaß gemacht, Kian. Ich fand's super. Ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Macht's gut und bis bald. Ciao, ciao.